Ja, als das neue Jahr begann, dieses Jahr begann mit der Jahreslosung, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken will, da ging's los. Ich weiß nicht, ob ihr das so im Einzelnen bemerkt habt, aber ich dachte, da ist die Rede von einem neuen Herz. Und wir erleben Krankheit nach Krankheit in der Gemeinde. Da kommt dieses und jenes und der hat mit dem Herzen zu tun und dieses kommt. Und so ist es. Wir erleben, zumindest subjektiv erlebe ich das so, in der Gemeinde eine Häufung von Beeinträchtigungen, von Krankheiten unterschiedlicher Art. Und für jeden Einzelnen, der davon betroffen ist, heißt es ja, damit umgehen zu müssen. Und wir sind die ganze Zeit im Gebet, auch am Freitag haben wir noch einmal gebetet für den Samuel. Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Geht's morgen nach Essen oder wisst ihr noch nicht? Wir haben gebetet für den Samuel und wir waren froh über die Diagnose, ist doch kein Tumor. Und dann kam die Diagnose neu, es ist doch. Oder man weiß es nicht genau. Wir beten weiter. Wir beten darum, dass das Auge gehalten werden kann, dass er sehen kann. Gott kann Wunder tun. Wir beten für den Joel, dass das mit seinem Wachstum klappt. Wir beten für so viele andere in der Gemeinde, weil Beschwerden und Krankheiten da sind. Warst du beschwerdefrei gerade? Nicht ganz. Die Gemeinde der Hoffnungskirche, kam mir so in den Sinn, ist eine Zahl von schwachen Menschen. Ja, so ist Gemeinde Jesu. Schwach, angefochten, umfochten, gezeichnet, müde, wie auch immer. Keine Vorzeigegemeinde, keine Vorzeigearmee, so sind wir. Und auch persönlich kann ich an der Stelle, an der ich jetzt gerade bin, nur sagen, ich würde gern im Glauben am nächsten Sonntag mit meiner Frau in den Urlaub fahren. Wir wollen ja den Elberadweg von Hamburg nach Dresden fahren. Aber so ist das. Da komme ich gut und wohlbehalten aus Hamburg zurück und steige am Mittwoch vom Fahrrad und ziehe mir einen Muskelfaserriss zu. Der, muss ich sagen, im Augenblick etwas besser ist. Aber noch nicht ganz gut. Gott scheint zu wirken, aber es ist alles noch auf der Kippe. Deshalb habe ich auch keinen Talar an, weil über den wollte ich nicht auch noch stolpern. Okay, was fiel mir dabei ein? Ein Wort, das mir sehr viel bedeutet, aus dem 2. Korintherbrief, dem 6. Kapitel. Es ist vielleicht nicht besonders auf den ersten Blick ermutigend, aber ich finde, das ist ein gutes Wort. 2. Korinther 6, 4 bis 10 sagt der Apostel Paulus, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener in vielem Ausharren, in Bedrängnisse, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und doch Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuen, als Arme, aber viel reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Dem Apostel Paulus geht es ja hier zunächst einmal darum, sich gegen Anschuldigungen zu erwehren, die gegen ihn erhoben werden. Paulus, du bist doch kein wirklicher Apostel, du hast Jesus nicht gekannt und also nicht von Angesicht zu Angesicht und stehst du wirklich in der Folge der Apostel und so. Also da war er ja ganz schön angefochten und angegriffen. Und Paulus erwehrt sich dagegen. Und vielleicht stellt sich die Frage, widerfährt einem echten Apostel, einem lauteren Nachfolger Jesu das, was Paulus widerfahren ist? An anderer Stelle sagt er, ich bin ja noch viel mehr angegriffen worden als ihr. Ich habe ja noch viel mehr Schiffbruch erlebt und ich saß ja noch viel mehr im Gefängnis und was weiß ich. Was hat er alles durchgemacht? Ja, Nachfolge Jesu bedeutet nicht, dass wir ein unbeschwertes Leben führen können. Dass wir ein Leben hätten frei von Ängsten oder frei von Nöten, frei von Verfolgung und übler Nachrede, frei von Krankheit und frei von Sorgen, frei von Entbehrungen und frei von Leiden. Nein, das hat uns Jesus nicht in die Bibel geschrieben und nicht in unser Stammbuch als Christen hineingeschrieben. Dass wir frei davon wären, das sind wir nicht. Wir erleben es ja gerade. Und wahrscheinlich können ganz viele hier sagen, oh ja, irgendwo kann ich mich da gut mit einreihen. Natürlich hat Paulus das alles nicht gesucht. Her mit dem Leiden. Natürlich nicht. Er vertritt keine Leidenstheologie, auf keinen Fall. Und er will sich damit auch nicht irgendwie brüsten. Nur was Paulus ausdrückt ist, in der Nachfolge Jesu zu stehen, heißt auch Täler zu kennen. Einschnitte, Krisen, Bedrohungen, Herausforderungen, Leiden, sowohl um Jesu Willen als auch im persönlichen Leben. Da erinnere ich an den Timotheus, den Paulus zum Glauben geführt hat, dem er Gemeinde anvertraut und dem Paulus den Rat gibt, trink immer etwas Wein für deinen Magen, mit dem du so Mühe und Beschwerden hast. Und Paulus selber, der sagt, er hat etwas, was er gerne los sein würde. Er sagt nicht, was es ist. Er nennt es nur einen Pfahl im Fleisch. Und er bittet Gott mehrmals darum, dass ihm das weggenommen wird. Und Gott sagt, mein lieber Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Stärke ist in den Schwachen mächtig. Also auch er erlebt, dass er mit Einschränkungen leben muss. Aber hat das den Paulus daran gehindert, das Evangelium zu verkündigen? Nein. Hat es ihn dazu gebracht, sich gegen Gott zu wenden, sich abzuwenden und zu sagen, Gott, wenn du das nicht von mir nimmst, wenn du das ständig zulässt, dass ich verfolgt werde, gesteinigt werde, ins Gefängnis geworfen werde, verleumdet werde, dann wende ich mich von dir ab? Nein. Hat es dazu geführt, dass Paulus aufgegeben hat, nachdem er gesagt hat, jetzt habe ich einmal im Gefängnis gesessen, ich probiere es nochmal, wenn es nochmal passiert, dann höre ich auf? Nein. Hat Paulus an Gottes Verheißungen deshalb jemals gezweifelt? Nein. Hat er an sich oder an Gott gezweifelt? Nein. Und so ist das, was Paulus hier im 2. Korintherbrief im 6. Kapitel aufzählt, Realität, Trost und Ermutigung, nämlich Stand zu halten, auszuharren, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, auch wenn scheinbar Dinge sich nicht ändern. Wenn wir beten um Heilung, um Wunder und scheinbar keine geschehen. Ich bin überzeugt, es geschehen Wunder. Auch hier, auch unter uns. Nur wir bemerken das manchmal nicht sofort. Oder wir ordnen das nicht als ein solches ein. Der Journalist Sundermeier sagt in einer Sendung zum G20-Treffen, es ist ein Wunder, dass niemand zu Tode gekommen ist. Ein weltlicher Journalist spricht etwas aus, was geistliche Realität gewesen ist. Realität ist, unser Leben verläuft nicht anders als das des Paulus, zumindest nicht in Teilen. Nöte, Ängste, Bedrängnisse, wie man das im Einzelnen und für den Einzelnen aussieht, gehören zum Leben dazu. Wir sind nicht frei davon. Und in dem, was wir erleben, dürfen wir vor Gott ehrlich sein. Dürfen ihm ausdrücken, wie es uns darin geht, wie wir uns fühlen und was uns bewegt. Dürfen sagen, das macht mir Not und das macht mir Mühe. Und gestern habe ich auf den Tisch geklopft und gesagt, das ist Mist. Das wäre die zweite Radtour, die ins Wasser fällt. Das wäre wieder ein Urlaub, der gecancelt wird an der Stelle, wenn das so bleiben würde. Das muss raus. Aber dann doch zu sagen, und Herr, ich vertraue dir. Egal was kommt, du bist da und du bist dabei. Und wenn es das nicht ist, dann ist es was anderes. Aber wir gehen erst einmal darauf zu. Du hast noch eine Woche Zeit, das in Ordnung zu bringen. Festhalten an ihm, das ist das, was wir am Anfang im Psalm 73 hörten. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich halte an dir, Gott, fest. Und ich bestürme dich weiter und ich gebe nicht auf und ich bleibe dran. Und ich bleibe vor allen Dingen und in erster Linie an dir dran, Gott. An dir, dem Vater, an dir, Jesus und an dir, dem Heiligen Geist, weil du es wert bist. Ob ich nun ein Wunder, eine Heilung oder ein Eingreifen erfahre oder nicht, du bist es wert, dass ich an dir bleibe. Warum? Es gibt mehr als das. Es gibt mehr als die jetzige Situation. Es gibt mehr als den jetzigen Umstand. Es gibt mehr als die jetzige Krise oder Not. Und ich weiß, dass Gott führt, bewahrt und erhält und das Größere, das bessere Teil auf jeden von uns wartet. Gott will, dass wir ehrlich sind. Dass wir vor ihm ehrlich sind und auch vor uns ehrlich sind. Und da dürfen wir schon mal sagen, Herr, kannst du nicht diesen Kelch an mir vorübergehen lassen? Mag ja durchaus sein, dass Paulus auch so vor Gott getreten ist. Aber er ist eben dabei nicht geblieben, sondern er sagt, und siehe, wir leben. Uns freuend und doch alles besitzend, das bezeugt er. Was zeichnet einen Nachfolger Jesu aus? Zuerst, er ist Realist. Er weiß um die Tiefen des Lebens. Und er weiß auch, dass es welche in seinem eigenen Leben gibt. Und er deutet sie nicht weg. Und er leugnet sie nicht. Und er sieht das an und er steht im Ausharren, im Hindurchgehen Ausharren ist die Fähigkeit, in Schwierigkeiten und Leiden nicht aufzugeben, sondern fest auf Gott zu hoffen, auch wenn es nicht so aussieht, als wäre die Hoffnung gerechtfertigt. Fest auf Gott zu hoffen, davon spricht Paulus. Und dazu ermutigt uns Paulus, so heißt es im Psalm 37, vor Paulus: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Darauf vertraut Paulus und er erlebt, Gott handelt, Gott greift ein. Meine Frau sagt in der letzten Zeit immer wieder, das war gar nicht so verkehrt, dass Paulus im Gefängnis gesessen war. Wenn er draußen gewesen wäre, hätte er keine Zeit gehabt, seine Briefe zu schreiben. Wäre dann ein Großteil des Neuen Testamentes nicht. Das war für ihn nicht schön, da zu sitzen, aber er hat die Zeit genutzt. Und Gott hat gehandelt. Ja, Paulus sagt, so ist das Leben. Das Leben als Nachfolger Jesu ist nicht einfacher und nicht leichter als das eines anderen Menschen. Und da kommt noch hinzu, von der Welt angefochten zu sein, dumm angeguckt zu sein. Du bist Christ, naja, du musst es ja nötig haben oder was weiß ich. Das sind noch die einfachsten Dinge. Und dann gibt es die andere Realität, in der der Nachfolger Jesu Realist ist, nämlich die Realität Gottes. In der wird uns zugesagt, dass wir aus seiner Fülle nehmen dürfen, Gnade um Gnade. Und dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Dass wir einerseits mit dem gekreuzigten Christus eins sind, also auch mit Leiden behaftet, aber zugleich auch mit Christus, dem Auferstandenen, verbunden sind und somit aus seinem Sieg heraus leben. Jesus hat alles überwunden. Und wir können mit ihm überwinden und wir werden mit ihm überwinden, denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nachfolger Jesu sind Menschen, die die Tiefen nicht leugnen, die aber den Tiefen nicht verloren gehen, sondern die in ihrem Herzen bekennen und festhalten: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder mit einem etwas älteren Lied, oder so alt ist es ja noch gar nicht: Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben schwebt, hoch über allem, all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und aus Staub und Schmerz erhebst du mich. Das Geheimnis ist, sich nicht beirren zu lassen. Sich in allem nicht von Gott abbringen zu lassen, sondern fest an ihm zu bleiben, dieses Dennoch des Psalms 73. Oder jetzt wirklich aus einem alten Lied: Meinen Jesum lass ich nicht, weil er sich für mich gegeben. Ja, Jesus hat alles auf sich genommen, damit wir, du und ich leben. Und ja, er ist es wert, alles durchzustehen, weil er dennoch da ist und weil er dennoch immer gut ist. Paulus ermutigt uns, hin zu Jesus und auf Jesus zu schauen. Er ermutigt uns, dankbar zu sein. Er ermutigt uns, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Er ermutigt uns, den Auftrag nicht aus den Augen zu verlieren. Er ermutigt uns, uns nicht vom Feind berauben zu lassen. Die Wahrheit ist, und das steht jetzt hier wörtlich bei mir: Wir sind in den Triumphzug Jesu mit hineingenommen. Ist das nicht toll? Sie sahen das Bild, dass Gott uns mit in den Triumphzug Jesu hineinnimmt. Und ich habe es in meiner Predigt stehen. Das ist Bestätigung Gottes. So ist es. Er nimmt uns mit hinein. Nicht wir sind es, die den Sieg errungen haben. Er ist es. Aber er lässt uns teilhaben an seinem Sieg und an seiner Freude darüber. Dieser Triumphzug Jesu ist doch folgendes: Der siegreiche Herr kehrt zurück zum Vater. Und wie ist das bei Triumphzügen? Da stehen die Menschen da und heißen die Siegreichen willkommen. Da stehen die Engel Spalier und heißen den siegreichen Jesus willkommen. Und wir sind dabei. Das gilt es festzuhalten, vor Augen zu halten, wenn es durch Tiefen geht. Wenn wir in Bedrängnissen sind, in Ängsten, in Nöten, in Krankheiten und was weiß ich. Das gilt. Und darauf stelle ich mich. Daran halte ich fest. Und ich halte an den Verheißungen Gottes fest, die er gegeben hat. Sie sind gültig. Wir leben aus dem Sieg Jesu, den er am Kreuz errungen hat. Und wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und zugleich als Überwinder, aber nicht als Überflieger. Aber der Welt sind wir so Zeugnis für Christus, Botschafter der Versöhnung. Ja, noch einmal, wir erleben Tiefen. Aber das Wissen, Jesus ist da, er ist mit mir und gibt mir eine innere Freude, ist eben auch da. Das ist ein Geheimnis, das geschieht, wenn wir in ihm bleiben. Das erlebe ich, dass wenn ich trotz meiner Wut und manchmal auch dann diesem Mustersein und schon wieder angefochten, schon wieder angegriffen und jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich zwei Arme mit Muskelfaserriss, ein Bein mit Muskelfaserriss und die Achillessehne an der anderen Seite. Jetzt bin ich wirklich durch. Dass die innere Freude dennoch da ist und in mir auch ein Lachen aufsteigt, wo ich merke, mein lieber Feind, eigentlich kannst du machen, was du willst. Wenn ich mit meinem Herrn, mit Jesus da durchgehe, dann kann ich nur über dich lachen. Weil ich weiß, der Sieg kann nicht genommen werden. Und ich werde mit meinem Herrn siegreich sein und überwinden. Amen, ihr Lieben. Ich bin noch nicht am Ende, es ist noch nicht der Schlussamen. Ich bin nicht verlassen. Ich bin getragen durch Christus und nichts ist das Ende. Es geht nicht einfach weiter. Aber mein Leben geht in Christus weiter. Egal wie schwach ich bin oder wie weit unten ich bin sein und ich kann ihn festhalten und er wird mein Festhalten belohnen und segnen. Siehe, wir leben, sagt Paulus, oder alle Zeit uns freuend und doch alles besitzend. Durch die Tiefen, die Jesus uns auch erfahren lässt, erkennen wir aber die Schätze, die wir haben in ihm und an ihm. Darum spricht die Schrift auch davon, dankbar zu sein in Bedrängnis. Jakobusbrief. Sei dankbar in allen Anfechtungen. Er hat was gelernt, der Jakobus. Unsere Tiefen eröffnen uns die tiefen Dimensionen der Beziehung zu Jesus und den Reichtum, den wir in ihm haben. Ja, In der Tat, seine Maßstäbe sind anders, aber genau diese Maßstäbe helfen uns zu überwinden, auszuharren und festzuhalten. Ein Leiter einer Gemeinde, der im Lobpreis dort steht, er und seine Frau beteten mit vielen anderen für die Gesundheit seines Kindes und Gott hat es nicht erhört, das Kind ist gestorben. Und dann bekennt er und dennoch glaubt er daran, dass Gott heilt und Wunder tut. Und er deshalb nicht aufhört, daran zu glauben und weiter dafür zu beten, auch wenn die Erfahrung in seinem eigenen Leben eine andere gewesen ist. Er bleibt in den Verheißungen und Zusagen Gottes und lässt sich nicht entmutigen. Darum, halte, was du hast, dass niemand deine Krone, deine Freude, deinen Glauben, deine Beziehung zu Jesus nehme. Und stell dich auf seine Verheißungen und auf den Sieg des auferstandenen Herrn. Und so wollen wir eine Gemeinde sein, das ist mein Wunsch. Dass wir eine Gemeinde sind, die in den Verheißungen Gottes beheimatet sind. Die nicht aufgeben. Und die für Wunder beten, die für Heilungen beten, die für Eingreifen im Leben eines jeden Menschen beten, die dafür beten, dass Gott wirkt an jedem von uns und dass er segnet. Und darum auch im Anschluss an den Gottesdienst wieder das Angebot zur Segnung hier vorne. Aber wichtig ist, glaube ich, schon, dass wir damit rechnen, dass Gott wirkt, dass er der Lebendige da ist und sein Werk tut. Und dieser Paulus, der selbst so angefochten gewesen ist, der hört nicht auf, den Menschen die Botschaft zu bringen, zu wirken. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 19 etwas, wo wir sagen würden, das ist aber nicht wirklich wahr. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Wie Gott wirkt, ist seine Sache. Aber dass er wirkt und dass er wirken kann, das hat auch was mit uns zu tun, indem wir uns bereitstellen und ihn einladen, an uns wirken zu lassen, auf seine Art und Weise. Hier waren es sogar Schweißtücher, Taschentücher des Paulus, die er benutzt hatte. Es ist nicht die Kraft des Paulus, die sich überträgt. Das wäre Magie. Aber es ist Gottes Kraft, die Fülle seiner Gnade, die wirkt. Und das Erleben, dass wir gehen können von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen.